Beginn der Predigt möchte ich mit uns beten. Ja, Vater, ich danke dir für dieses Kinderlied, was aber nicht kindlich ist oder kindisch, sondern auch für uns wichtig ist, dass wir unser Leben auf dein Wort bauen und es auch lesen. Und wir sind angewiesen, dass du es uns ja nahe zu unserem Herzen bringst. Und dass wir Vertrauen haben auf das, was du sagst und dass du tun willst, was du sagst in deinem Wort. So bitte ich dich, dass du uns heute nimmst und uns dein Wort aufschließt. Amen. Liebe Gemeinde, wir führen ja in unserer Gemeinde regelmäßig Tauf- und Glaubenskurse durch. Ich kann mich sehr gut noch an einen Glaubenskurs erinnern, wo Teilnehmer dabei waren, die, ich schätze mal, anderthalb Jahren schon regelmäßig zu uns in die Gemeinde gekommen sind, in die Gottesdienste gekommen sind. Und wir hatten also die erste Sitzung und ich habe gesagt, schlagt mal eure Bibel auf. Ich glaube, wir wollten irgendwas aus dem Matthäus-Evangelium lesen. Und die Teilnehmer guckten mich mit großen Augen an. Und ich konnte das nicht so richtig einordnen, was diese großen Augen bedeuten. Und dann habe ich vorsichtig nachgefragt, ob sie wüssten, dass das im Neuen Testament stände. Und sie sagten, nein. Ob sie den Unterschied wüssten zwischen Alten und Neuen Testament, sagten, nein. Und da war ich schon ein bisschen überrascht, dass jemand, also der regelmäßig einen Gottesdienst aufsucht, jemand, der Christ werden will oder es vielleicht sogar schon auch irgendwie ist, nicht in der Bibel liest, die Bibel einfach nicht kennt. Das war für mich eine echte Überraschung. Nun will ich keine Umfrage unter uns heute Morgen machen, wie es bei euch aussieht, ob ihr das täglich lest oder einmal in der Woche, einmal im Monat, einmal im Jahr. Ich will das auch nicht bewerten. Aber ich möchte heute Morgen Mut machen, die Bibel zu lesen. Vielleicht nochmal zu dem Glaubenstaufkurs zurückzukommen. Es war für mich dann ein wirklich interessantes Phänomen, dass in diesem Glaubenskurs jemand zum Glauben gekommen ist, allein beim Lesen der Bibel, hat einen Bibeltext gelesen, hat gesagt, das ist meine Geschichte, ich will an Jesus Christus glauben. Das war für mich faszinierend. Also der war nicht ganz vergeblich, der Kurs. Aber wie gesagt, nicht selbstverständlich, dass Menschen die Bibel lesen. Ich möchte heute Mut machen, Bibel zu lesen. Zum einen ist die Bibel einfach großartige Literatur, wenn man auf dieser Ebene sich bewegen will. Auf der anderen Seite beinhaltet sie viele gute geistliche Reichtümer. Sie ist informativ. Sie hat auch nicht zuletzt unsere Kultur viel, viel stärker geprägt, als wir das denken. Sie ist zuverlässig. Die Bibel ist prophetisch. Sie sagt Dinge an, die noch kommen werden. Sie ist letztlich ein Geschenk Gottes an uns. Wie komme ich ausgerechnet zur Osterzeit dazu, übers Bibellesen predigen zu wollen? Ganz einfach, in den Auferstehungstext nach Lukas kommt das an sehr prominenter Stelle vor, dass Jesus mit seinen Jüngern Bibelarbeit macht. Und da habe ich gedacht, wenn Jesus mit seinen Jüngern Bibelarbeit macht, dann sollten wir uns damit mal ein bisschen befassen. Wir haben am letzten Sonntag Ostern ja gefeiert und haben dort als erzählende Texte gehört, die Auferstehungsberichte nach Lukas. Und wir gucken uns vielleicht nochmal die ganz kurze Passage an, wo es mir bei mir so ein bisschen angefangen hat zu klingeln. Das ist die Geschichte der Jünger, die nach Emmaus gehen. Also sie sind frustriert davon, dass Jesus gestorben ist, unterhalten sich auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus miteinander. Und dann kommt Jesus, der Auferstandene, dazu, hört zu. Und irgendwann mischt er sich in das Gespräch ein, weil die Jünger halt so verzweifelt sind, dass Jesus gestorben ist. Und dann sagt der Jesus zu diesen Jüngern, wie unverständlich seid ihr doch und trägen Herzens, dass ihr nicht glaubt nach allem, was die Propheten gesagt haben. Musste der Messias oder der Christus, also Jesus, nicht solches erleiden, also musste er nicht solches erleiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Und dann steht da, und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften über ihn steht. Das heißt, beim Spazieren ging nach Emmaus, knallharte Bibelarbeit. Man könnte ja seine Fantasie ein bisschen spielen lassen und sagen, okay, Jesus trifft seine Jünger wieder nach seiner Auferstehung und vielleicht haben sie gesagt, lasst uns erstmal schön zusammen feiern, zusammen essen. Lasst uns nochmal an die Orte gehen, die so schön waren, an See Genezareth. Oder lasst uns zu Herodes gehen, sagen, pass mal auf, hier ist Jesus zurückgekehrt. All das macht Jesus nicht, sondern er nimmt sich sehr viel Zeit, um seine Jünger nochmal einzuführen in die Bibel, in das Alte Testament, denn das war ja die Bibel der Jünger. Er nimmt sich Zeit, mit ihnen die Bibel zu lesen und anhand auch dieses Lesens nochmal deutlich zu machen, ich musste sterben, aber ich musste auch auferstehen von den Toten. Nachher lesen wir gleich noch im Predigttext, dass Jesus, dass Lukas so beschreibt, sehr schön sagte, er öffnete ihren Verstand für das Verständnis der Schrift. Und erst dann beauftragt er, nachdem er mit ihnen sozusagen die Bibel durchgegangen ist, beauftragt er die Jünger, sein Werk voranzutreiben, bis er wiederkommt in der Kraft des Geistes. Also dieses Lesen der Bibel, das Arbeiten an der Bibel, liegt Jesus wirklich am Herzen im Blick auf seine Jünger. Wir schauen uns den Predigttext mal an, das ist die Fortsetzung von der Emmaus-Geschichte aus Lukas 24. Während die Jünger noch darüber redeten, trat Jesus selbst in ihre Mitte und er sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Da gerieten sie in Angst und Schrecken und meinten, einen Geist zu sehen. Und er sagte zu ihnen, was seid ihr so verstört und warum steigen solche Gedanken in euch auf? Seht meine Hände und meine Füße, ich selbst bin es. Fasst mich an und seht, ein Geist hat kein Fleisch und auch keine Knochen, wie ihr es an mir seht. Und während er das sagte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie aber vor lauter Freude noch immer ungläubig waren und staunten, sagte er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen hier? Dann wird's lecker. Dann gaben sie ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sagt er zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch mit euch zusammen war. Alles muss erfüllt werden, was im Gesetz des Mose und bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. Dann öffnete er ihren Sinn für das Verständnis der Schriften. Und er sagte zu ihnen, so steht es geschrieben, der Gesalbte oder der Messias, der Christus, wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird allen Völkern Umkehr verkündigt werden zur Vergebung der Sünden. In Jerusalem fängt es an und ihr seid Zeugen dafür. Und seid gewiss, ich sende, was der Vater mir verheißen hat, auf euch herab. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet seid. Werdet. Ich habe gerade gehört, hier hat sich ein Ehepaar vorgestellt aus Brasilien. Jetzt weiß ich nicht, ob das bei Ihnen auch so ist. Meine Schwägerin ist Brasilianerin. Sie ist dort Christin geworden im brasilianischen Freikirchentum, Methodistin. Und in ihrem Glaubensleben war es immer schon klar, ein Christ trinkt keinen Alkohol. Ist es bei Ihnen auch so? Also, jedenfalls ist das bei denen, ist es bei ihr so, wenn sie auf einer Fete ist und der Gastgeber bietet ihr Alkohol an und sie sagt, nein, ich trinke keinen Alkohol, dann sagt er nicht etwa, ah, sie sind mit dem Auto da, sondern sagt, ah, sie sind Christ. Ja? Also das ist so ein Erkennungszeichen. Nun hat meine Schwägerin eine Familie hineingeheiratet, also mein Bruder, in der gelegentlich ein Glas Wein getrunken wird. Und das war für meine Schwägerin und ist es immer noch eine große Herausforderung. Wie kann das sein? Der ist Christ, mein Mann, und der trinkt Alkohol. Das geht doch eigentlich gar nicht. Ich habe mit ihr dann mal darüber gesprochen und habe gesagt, Claudia heißt sie, der Herr Jesus hat doch als erstes Wunder Wasser zu Wein gemacht. Von daher findet er das vielleicht gar nicht so schlimm. Und sie sagt in ihrer unnachahmlichen Weise mit großen Augen, nein. Und dann ist das Thema für sie erledigt. Das heißt, bis heute kommt das Weinwunder bei ihr nicht vor. Ja. Diesen Text wollte sie einfach nicht wahrnehmen, oder ich weiß nicht, was das ist, aber wir haben neulich noch darüber gesprochen. Ich übertrage das mal auf die Jünger. Auch die Jünger hatten sich geweigert, obwohl Jesus mit ihnen ausführlich darüber gesprochen hatte, wahrzunehmen, dass Jesus leiden und sterben muss als Messias. Jesus betont das hier nochmal in dem Text, den wir gerade gelesen haben, der Messias muss leiden und sterben und er wird auch auferstehen. Und weil die Jünger das ausgeblendet haben, warum auch immer, konnten sie mit seiner Auferstehung auch nicht rechnen und nichts anfangen. Und ich finde, in diesem Text, den wir gerade gelesen haben, macht Jesus so aus einer Mischung von Verzweiflung und Humor, versuchte die Jünger davon überzuzeigen, hey, ich bin wirklich auferstanden. Drei Beweise, hier sagt er, meine Hände, und ich nehme an, er zeigt ihnen die Wundmale. Dann sagt er, fasst mich doch an. Fleisch und Knochen, ist auch interessant, dass Jesus also wirklich leiblich auferstanden hat mit einem echten Körper. Und als drittes dann auch sehr schön, er macht so die Essprobe hier, ich gebe mir was zu essen. Jedenfalls scheinen die Jünger dann überzeugt zu sein und dann fängt Jesus an mit ihnen zu arbeiten. Und er geht mit ihnen in das Alte Testament, in ihre Bibel rein. Könnte man fragen, kannten die Jünger ihre Bibel eigentlich nicht? Doch, ziemlich sicher. Es gab in den meisten größeren Orten Synagogen und dort wurden zumindest die Jungens an der Bibel, am Alten Testament trainiert. Und Jesus sagt ja selber auch nochmal, und wir lesen es in den Evangelien, dass er mit den Jüngern Bibel besprochen und auch gelesen hat. Die kannten viel mehr Texte auswendig, als wir das heute können. Kannten die Jünger die Weissagungen, die auf den Messias hinwiesen, nicht? Doch. Ich bin ziemlich sicher, Jesus hatte sie mit ihnen besprochen, aber sie haben diese Aussagen über den leidenden und sterbenden und auch auferstehenden Christus nicht wahrhaben wollen, wie meine brasilianische Schwägerin. Stattdessen hatten sie andere Erwartungen. Es gibt ungefähr 50 Hinweise im Alten Testament, also 50 Hinweise auf den Messias. Ich sage gleich noch ein paar Takte zu Messias. Und die teilen sich auf thematisch in zwei Blöcke. In dem einen Block geht es um diese königliche Herrschaft eines Messias, in unterschiedlichen Worten. Und in dem anderen Block geht es um den leidenden Knecht Gottes. Und diesen ersten Teil, den hatten die Jünger wahrgenommen. Die fanden das klasse, dass Jesus wenn er über sich sprach, über den Messias sprach, dann hörten sie diese königliche Macht und sie hofften davon zu profitieren. Und sie sagen auch, Herr, gewähre uns zu sitzen, zur Linken und zur Rechten, wenn du in deiner Herrlichkeit. Und sie dachten, das werden sie also, ja, sie werden das bisschen was von abkriegen, was Jesus dann anfängt an königlicher Herrschaft in Israel. Das war eine ganz lebendige Tradition. Und deswegen beginnt Jesus die Bibelarbeit damit, dass er ihnen sagt, ich habe das zu euch gesagt, alles muss erfüllt werden, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in dem Psalm über mich geschrieben steht. Alles das muss erfüllt werden. Vielleicht ein paar Takte zu Messias nochmal. Es gibt im Alten Testament Texte, die eben auf eine Gestalt hinweisen, ziemlich von Anfang an bis auch in die letzten Bücher des Alten Testaments, wo eine Person auftaucht, die aus dem Rahmen fällt, was man üblicherweise so im Alten Testament für Personen beschrieben bekommt. Es ist eine Mischung aus König, aus Prophet, aus Priester und eben auch aus einem leidenden Knecht. Und diese Texte verteilen sich über das ganze Alte Testament und sind in über tausend von Jahren entstanden, sagen wir mal so. Und dieser Knecht, dieser Messias, dieser Christus steht in besonderer Beziehung zu Gott und man kann zumindest raussehen, dass sein Auftrag ist, die Beziehung zwischen Menschen und Gott wiederherzustellen. Manche Stellen sind klarer, manche sind dunkler. All diese Stellen erfüllen sich in Jesus. Diese 50 Stück. Was die Jünger nicht wahrgenommen haben, ist, dass das erste Kommen Jesu sehr stark von diesem leidenden Aspekt geprägt ist. Von dem Sterbenden, von dem, der auferstehen wird. Die sich auf das erste Kommen des Messias beziehen. Dann gibt es aber diese zweiten Stellen, die auf das zweite Kommen dieses Messias sich beziehen. Das heißt, es gibt im Alten Testament noch Ansagen über Jesus, die noch ausstehen. Das ist eigentlich für uns ja auch interessant. Jesus wird wiederkommen. Das steht schon mindestens 2000 Jahre aus. Und dann wird es eben nicht mehr mit Schwachheit und Tod und Leiden sein, sondern in sichtbarer, herrlicher Königsherrschaft. Das, was also die Jünger schon für ihre Zeit erwartet hatten. Eigentlich auch für uns ein echt interessantes, spannendes Thema. Jesus beschreibt, dass das kommen muss. Er betont das an mehreren Stellen, dass das, was im Alten Testament über ihn gesagt wird, kommen muss. Das heißt, sein Leiden und Sterben musste so sein. Er öffnete ihren Sinn für das Verständnis der Schriften und sagte zu ihnen, so steht es geschrieben, der Gesalbte wird leiden, am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und dann heißt es in dem Text, den wir gerade gelesen haben, dass Jesus die ganzen Bibelstellen von Mose über die Propheten bis hin zu den Psalmen mit den Jüngern durchgeht. Ich finde es immer sehr bedauerlich, dass Lukas hier nicht mitstenografiert hat und wir das selber so nachlesen können, sondern er macht es halt so summarisch. Aber er beweist ihnen anhand dieser Bibelstellen, dass gerade sein Leiden und Sterben sein musste. Dass es notwendig war nach Gottes Plan. Er musste so grausam sterben, er musste am Kreuz sterben, er musste genau am Passafest sterben und er musste am dritten Tag auferstehen. All das musste geschehen. Und wir können hochrechnen, dass auch seine zweite Wiederkunft geschehen muss. Ich habe mich kurz gefragt, wie die Jünger sich eigentlich gefühlt haben, als Jesus anfängt, mit ihnen Bibelarbeit zu machen. Bibelarbeiten haben heutzutage nicht immer den höchsten Kurs so an Attraktivität, dass Leute da hinströmen und sagen, wow, endlich mal Bibelarbeit. Ich habe in meinem Leben unterschiedliche Musikphasen. Im Augenblick habe ich eine Jazzphase. Und ich gebe zu, dass manche Stücke auf Jazz-CDs anstrengend sind zu hören. Aber das Ganze sieht anders aus, wenn man in ein Live-Konzert geht. Ich finde, manche Stücke, die auf CD gruselig klingen, sind live anders, weil man dann sieht, wie die Musiker an ihren Instrumenten arbeiten. Das ist ja manchmal bei solchen Stücken noch Arbeit, wie sie zusammenspielen, ihren Gesichtsausdruck und die Energie, die dabei freigesetzt wird. Und so gewinnt selbst ein anstrengendes Stück auf CD, kriegt Charakter, kriegt Farbe, Ausdruck und weckt eben auch positive Gefühle. Und so stelle ich mir das vor, die Zusammenarbeit zwischen Jesus und seinen Jüngern. Und ich glaube, dass Jesus die Jünger ansteckt mit seiner Leidenschaft und sagt, hey, da lest nach, das bezieht sich auf mich, das ist passiert und das wird kommen. Und so glaube ich, dass er sich deswegen auch die Zeit nimmt, mit ihnen das nochmal zu tun, diese Bibelarbeit zu tun, damit die Grundlage ihres Glaubens werden. Also nicht nur, dass sie ihn gesehen haben, angefasst haben, gesehen haben, wie er gegessen hat, sondern sie auch nochmal verankert in der Schrift, damit diese Bibelstellen zu Grundlagen ihres Glaubens werden. Und wir können das dann nachgucken in der Apostelgeschichte durchgängig, dass die Jünger ihre Lektion wirklich gelernt haben. Bei den Gelegenheiten, wo sie aufgefordert werden, etwas über Jesus zu erzählen, schütteln sie aus dem Ärmel heraus alttestamentliche Stellen, die auf Jesus hinweisen. Und schaffen es, Menschen zum Glauben zu führen, zur Taufe zu führen. Es gibt diese Geschichte von diesem Philippus, der diesen äthiopischen Mann bis hin zur Taufe führt. Und viele andere auch. Weil Jesus sie am Wort Gottes überzeugt hat, sind sie auch für andere Menschen überzeugend geworden. Alles muss erfüllt werden, was im Gesetz des Mose und bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht, sagt Jesus. Was macht diese Wahrnehmung mit uns? Ich habe gesagt, dass einiges von dem, was noch kommen muss, aussteht. Und manchmal frage ich mich, ist mir das eigentlich bewusst? Es ist mir bewusst, dass Jesus wiederkommen wird und dass es im Alten Testament da schon deutliche Hinweise drauf gibt, auch über das Wie, im Neuen Testament ja sowieso. Von daher möchte ich dazu ermutigen, selber wieder angefangen, das Neue Testament, aber vor allen Dingen auch das Alte Testament zu lesen. Damit wir selber in unserem Glauben überzeugt werden und überzeugend sind für andere. Was mich dazu bewegt, ist, wenn Jesus sozusagen in den wenigen Tagen, die ihm noch bleiben, so viel Zeit investiert in seine Jünger und sagt, lasst uns zusammen das Wort Gottes lesen, dann wie viel mehr sollten wir das tun? Und wenn es ihm so wichtig ist, wie wichtig sollte es uns sein? Und ich glaube, dass wir Jesus auch bitten können, dass er uns genauso wie seinen Jüngern uns den Verstand, unseren Sinn öffnet, damit wir ein Verständnis bekommen für die Texte des Alten Testaments, insbesondere die sich mit ihm befassen. Und ich glaube, dass Jesus das gerne tun wird. Herr, öffne du meinen Sinn für das Verständnis deines Wortes, so wie du es mit den ersten Jüngern gemacht hast. Viele von euch werden sicher das Alte Testament oft gelegentlich gelesen haben und natürlich auch irgendwie Schwierigkeiten haben damit. Mir geht es auch so. Aber darüber will ich nicht reden heute. Ich weiß, dass es das gibt. Man kann relativ leicht die messianischen, die Verheißungen, die Zusagen, die auf Jesus hinweisen, entdecken. Man braucht keine Konkordanz oder sonst was dazu, sondern wir finden eigentlich alle Hinweise im Neuen Testament. Das Matthäusevangelium ist gespickt mit Zitaten, die sich auf Jesus beziehen. Und das kann man immer gut daran erkennen, dass Matthäus sagt, zum Beispiel, es ging in Erfüllung, was durch den Propheten Jeremia gesagt wurde. Oder an anderer Stelle, dies alles ist geschehen, damit er in Erfüllung gehe, was der Herr durch die Propheten gesagt hatte. Und anhand dieser Zitate kann man sich durchs Alte Testament hangeln, mal die umliegenden Texte zu lesen und zu sehen, in welchem Zusammenhang kommen diese Verheißungen auf Jesus eigentlich vor. Wenn man die Evangelien durchgegangen ist, kann man in die Apostelgeschichte gehen, wo man sieht, wie die ersten Jünger mit dem Alten Testament umgehen und an ihn lernen. Und am Schluss, wenn er richtig noch viel Kraft hat, kann man den Hebräerbrief nehmen oder auch die Offenbarung. Diese beiden Schriften bestehen zu einem überwiegenden Teil aus Zitaten des Alten Testaments und aus Anspielungen, aus Bildern. Das ist Arbeit, eine echte Herausforderung, aber es lohnt sich. Und heute gibt es so unendlich viele Hilfsmittel, Bibel gut lesen zu können. Zugegeben, das Alte Testament ist uns vermutlich fremd geworden und in manchen Teilen nicht leicht zu verstehen. Und ich bin selbst ja auch kein leidenschaftlicher Prediger bisher alttestamentlicher Texte. Aber beides muss nicht so bleiben. Ich habe da ein Stück Hoffnung für mich und mein Gebet ist eben auch, dass Jesus mir eine Leidenschaft schenkt für das Alte Testament und den Schatz darin neu zu entdecken. Luther sagt als letzte Hilfe noch, wir sollten das Alte Testament lesen von den hellen zu den dunklen Stellen hin. Also von den leichten zu den schweren. Und irgendwann wird Gott uns auch die schweren noch offenbaren oder vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall, denke ich, lohnt es sich. Und wir sollten uns diese Zeit nehmen, wieder am Wort Gottes zu arbeiten, so wie Jesus das mit seinen Jüngern gemacht hat. Und dazu möchte ich euch sehr ermutigen. Amen.